Wir waren vor ein paar Tagen bei Freunden zu Besuch und die haben gerade neu angebaut. Die haben ihre Wohnfläche, wenn wir ehrlich sind, verdoppelt eigentlich. Ja, und das, was dann neu gebaut wurde, ist natürlich alles ganz schick und genauso, wie es sein soll. Die haben sich ganz viele Gedanken gemacht, überlegt und gemacht, und welches Material hier, welche Sache dort. Und wir waren dann zum Essen eingeladen, also mehrere Freunde, mehrere Ehepaare. Wir haben uns alles angeguckt und gestaunt und angefasst. Und es war wirklich, wirklich schön. Und dann kam irgendwann dieser Moment, wo einer aus unserer Gruppe dann sagte, boah, was hat das denn alles gekostet? Genau, und dann ging so ein Raunen erstmal so. Fragt man das? Hat jemand anderes dann tatsächlich gesagt, das fragt man doch nicht. So, wir haben die Antwort bekommen, aber ich werde es euch nicht verraten. Aber das zeigt, dass es so Themen gibt, wo wir gar nicht so gerne und so viel drüber reden. Und ich glaube, bei uns, zumindest sagt man das ja so, es gibt so drei Themen, über die der Deutsche nicht so gerne redet. Ja? Das ist Religion, das ist Geld und Sex im Normalfall. Hat so seine guten Gründe. Das sind alles so Themen, die eher privat eingestuft werden. Da redet man nicht einfach so drüber. Und das ist ganz interessant, weil wenn man sich das anschaut, haben wir ja ziemlich viel mit Geld zu tun. Wir haben ziemlich viel mit Geld zu tun. Und wir, also die wir hier sitzen, egal wie viel das in deinem Leben ist, von dem, mit dem du zu tun hast, zählst du trotzdem mit, weltweit gesehen, zu den reichsten Menschen, die es jemals gab. Also sowohl jetzt weltweit, als auch durch die Jahrhunderte hindurch. Es ist ja aktuell so, dass weltweit ungefähr 1% der Menschen 50% des Besitzes haben. Und wenn du in Deutschland ganz normal lebst, dann ist die gute Nachricht, du bist reich. Ja? Wir hören heute, dass man das auch sagen kann, die schlechte Nachricht ist, du bist reich. Denn wir wollen uns heute angucken, was Jesus eigentlich dazu sagt. Was sagt Jesus zu diesem Thema, zu dem Thema Geld? Wir sind bei Teil 3 angekommen von einer kleinen Predigtserie, wo wir uns das anschauen, was Jesus, was Gott uns schenkt, was er uns mitgibt. Und sind heute bei der Frage, wie gehen wir eigentlich mit dem um, was uns anvertraut ist? Wie gehst du mit dem um, was Gott dir anvertraut? Wir haben uns die Zeit angeguckt, wir haben uns die Kraft, den Dienst, die Energie angeguckt und schauen heute mal auf das ganz Materielle. Welchen Platz hat Geld eigentlich in unserem Leben, wenn wir uns die Frage anschauen, Gott und das liebe Geld. Ich habe es in der Lesung gehört vorhin. Da erzählt Jesus ein Gleichnis von einem reichen Mann, der erstmal ein Problem hat, was, ich meine, es gibt schlimmere Probleme zu haben als das, was mache ich mit dem ganzen Kram, den ich habe? Was mache ich mit dem ganzen Reichtum, den ich habe? Wie lagere ich den? Das ist sein Problem. Und Jesus stellt die entscheidende Frage, wie er das so oft tut. Nämlich, das ist das Erste, worum es jetzt geht, nämlich die Frage, woran hängt eigentlich dein Herz? Denn Jesus, der kennt den Nutzen und die Gefahr des Reichtums. Damals, manches ist ja sehr unterschiedlich, wenn wir in die Bibel schauen, manches ist genau gleich. Auch damals konnte man mit Geld gegen Ware, gegen Dienste, gegen alles Mögliche tauschen, so wie wir das heute tun. Die haben es nicht mit dem Handy gemacht, sondern mit Münzen, aber das Prinzip ist das Gleiche. Wir benutzen etwas, was einen gewissen festgelegten Wert hat, in Münze, Scheine oder Handy, und können das gegen was eintauschen. Und im Normalfall tauschen wir es gegen was ein, was uns etwas bedeutet. Geld zeigt immer ein Stück weit, was uns wertvoll ist. Wenn ich ein Mensch bin, der gerne genießt, dann bin ich eher dazu geneigt, viel Geld zum Beispiel für ein schönes Essen auszugeben. Ja, wenn ich jemand bin, der gerne genießt, dann gebe ich mein Geld für ein großes Vier-Gänge-Menü aus und nicht für einfach nur was bei McDonald's, weil es halt satt macht. Oder auch nicht, aber das ist eine andere Frage. Ja, ich nutze mein Geld für etwas, was mir wichtig ist. Wenn ich jemand bin, der einen besonderen Wert auf Bildung legt, dann benutze ich vielleicht einen guten Teil meines Geldes für Bücher oder für Kurse, wo ich was lerne. Oder gebe sogar noch Geld weg, weil ich finde, jeder sollte gute Bildung haben und etwas dafür tun. Das heißt, ich spende vielleicht an eine gute Initiative, weil ich sage, Bildung ist so wertvoll, da gebe ich was für weg. Jemand anderes, dem ist Entertainment besonders wichtig, der hat ein Netflix-Abo oder besucht ein Konzert, weil er sagt, das ist mir wichtig, da tue ich Geld hin. Und wieder andere Leute sagen, Mir ist Gott wichtig. Also benutze ich einen Teil meines Geldes, um das für einen guten Zweck zu geben oder für die Verbreitung des Evangeliums in dieser Welt, weil ich sage, das hat einen besonderen Wert für mich. Ja, das ist der erste Punkt, den wir verstehen müssen. Wir benutzen Geld erstmal, um damit auch immer, wenn wir es ausgeben, zu zeigen, was uns Dinge wert sind, weil wir bereit sind, dafür was zu geben, was in einem gewissen Maße, wenn ich auf mein Konto schaue, begrenzt ist. Also, Geld ist nicht per se böse. Geld zeigt aber etwas, was in meinem Herzen los ist. Geld zeigt etwas, Geld offenbart etwas, was mir wichtig ist, je nachdem, wie ich es benutze. Und wie das immer so ist, wenn Jesus mit Menschen redet, wenn er ein Gleichnis erzählt, um etwas zu verdeutlichen, dann kommt er am Ende immer ziemlich stark auf den Punkt, um den es eigentlich geht. Und so ist es auch hier, das war jetzt nicht in unserem Lesungstext, aber das kommt am Ende dieses Abschnitts in Vers 34, da sagt er, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das ist die eigentliche Frage. Jesus erzählt dieses Gleichnis, um den Leuten zu zeigen, es wird dadurch, wie du mit Geld umgehst, sichtbar, wo dein Herz ist. Es wird sichtbar, was dir wirklich wichtig ist. Es wird sichtbar, was dir wirklich viel bedeutet. Und da muss man gar keine großen Worte dann machen, sondern es wird in der Handlung sichtbar. Weil ich etwas, was ich habe, was ich mir verdient habe, was ich geschenkt bekommen habe, für etwas anderes einsetze. Und damit zeige, das ist mir wichtig. Also woran hängt dein Herz? Ist die erste Frage, die wir bewegen müssen, wenn wir uns mit dem Thema Gott und Geld beschäftigen. Weil Jesus sagt, das zeigt ziemlich doll, was dir wichtig ist. Das zeigt ziemlich doll, wo dein Schatz ist, weil da hängt dein Herz. Schauen wir nochmal auf den Bauern, der in dem Gleichnis seine Scheunen baut. Denn das ist der zweite Punkt. Geld, wenn wir schon gehört haben, dass es nicht per se böse ist, Geld ist ein gutes Werkzeug, merkt ihr das so? Geld ist ein gutes Werkzeug, aber ein schlechter Gott. Ja, ein gutes Werkzeug, ein schlechter Gott ist Geld. Die Scheunen sind nicht das Problem in dem Gleichnis, vielleicht erinnerst du dich. Er baut neue Scheunen, weil die alten zu klein sind. Das ist erstmal nicht das Problem des Ganzen, denn er hat den Segen ja von Gott bekommen. Da ist ganz viel auf seinem Land gewachsen. Er hat auch Arbeit und Zeit investiert und da ist was gewachsen und er holt das jetzt ein, die Ernte, und stellt fest, ich brauche viel mehr Scheunen, als ich habe. Da sieht Jesus erstmal nicht das Problem. Ja, das ist gut, dass wir das verstehen. Was dieser Bauer macht, ist, dass er Sicherheit sucht in dem, was er da baut. Er baut Scheune um Scheune um Scheune um Scheune, um dann seine Erträge reinzubringen, weil er sagt, das ist die Sicherheit in meinem Leben. Jetzt, sagt er, jetzt kann ich mich zurücklehnen, jetzt kann ich genießen, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Jetzt ist alles abgesichert, sagt er. Alles ist safe, es kann nichts passieren. Und er sammelt dann ja sogar mehr als das, was er eigentlich gerade brauchen könnte. Er hat sozusagen noch vielleicht die Extrascheune für die harten Zeiten, baut er sich. Und die hat er da. Man weiß ja nie. Er bekämpft ein Stück weit seine Unsicherheit, die Unplanbarkeit des Lebens. Er bekämpft seine Angst mit Besitz, mit Geld, mit Reichtum. Also ist Geld ein schlechter Gott, weil das Geld, der Besitz, kann diese Anforderungen gar nicht erfüllen. Ja? Ich weiß doch nicht, was morgen in meinem Leben passiert und ich kann noch so viel auf meinem Konto in meiner Scheune haben. Im Zweifel kann es mir gar nicht helfen. Im Zweifel ist es die falsche Adresse, an der ich anklopfen würde. Das heißt, er setzt alles auf diese eine Karte und Jesus muss ihm durch das Gleichnis zeigen, es könnte durchaus die falsche Karte sein. Ja, Geld ist ein schlechter Gott. Was ist ein guter Gott? Könnte dann die nächste Frage sein. Ja, was ist ein guter Gott? Ein guter Gott ist, der diesen Anforderungen, diesen Fragen, diesen Themen unseres Lebens tatsächlich auf eine realistische, auf eine echte, auf eine nahbare Art begegnen kann. Ein guter Gott, der echte, der gute Gott, das ist Jesus selbst. Das ist Jesus selbst, der dem Menschen begegnet. Der sagt, ich habe etwas für dich, was viel größer ist, als das, was du in dieser Welt vielleicht als Sicherheit suchst. Ich habe etwas, das mehr ist als das. Jesus ist in die Welt gekommen, um den Menschen zu zeigen, wo ihr Zuhause, wo ihre Heimat bei Gott sein kann. Um sie zurückzurufen, um das zu tragen, was zwischen Gott und Mensch eine Trennung aufgebaut hat. Die Bibel nennt das Sünde, all das, was uns von Gott trennt. Jesus ist gekommen, um zu sagen, das nehme ich, das trage ich. Und wenn du mir vertraust, wenn ich dich einlade und du zu mir kommst, dann kommen wir an einen Ort, der Sicherheit, der Halt bringen kann, der Erfüllung bringen kann, der eine Aufgabe in deinem Leben bringen kann, einen Sinn, eine Berufung. Die Scheune kann morgen abbrennen. Oder Ratten kommen dazu und fressen alles auf. Ja? Geld ist ein schlechter Gott, ein guter Gott, ein echter Gott ist der Gott, der wirklich auf deiner Herzensebene da ist. Der sagt, ich kümmere mich um das, was wirklich in deinem Leben ist, das, was dich von Gott trennt und ich lade dich ein zu diesem Gott. Und ich gehe mit dir durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Das ist ein echter, guter Gott. So, wenn Geld ein schlechter Gott ist, dann ist es aber trotzdem ein gutes Werkzeug. Denn was kann es machen? Es kann Türen öffnen, Dinge aufbauen, neue Möglichkeiten schaffen. Und gut eingesetzt, weist es dabei aber auch immer auf den hin, wo es herkommt. Gut eingesetzt zeigt es, wo kommt das her, was ich gerade als Werkzeug benutze. Es weist auf Gott als Geber hin. Und das ist der Punkt, den unser Bauer im Gleichnis übersieht. Und deshalb ist Jesus am Ende auch mit diesen scharfen Worten direkt da. Ja? Mit diesen scharfen Worten in Vers 20, da sagt er, du Narr, noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Wem gehört denn alles? Wem gehört dann alles, was du dir aufgehäuft hast? Und so geht es jedem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in Gott. Es wird nochmal ganz deutlich getrennt zwischen verschiedenen Arten, reich zu sein. Ja, und dieser Realität, dass ja trotzdem, egal wie viel ich an Sicherheit vermeintlich angehäuft habe in dieser Welt, es genauso schnell vorbei sein kann. Es genauso schnell ein Ende nehmen kann. Mit anderen Worten, der geistige Reichtum, der Reichtum bei Gott, der ist viel, viel mehr wert als materieller Reichtum, den wir anhäufen können. Unsere materiellen Dinge, die können uns am Ende nicht retten. Die können einen Teil des Lebens angenehmer machen, einfacher machen. Das will ich ja gar nicht bestreiten. Das ist bei mir ja auch so. Ja? Können das ein Stück angenehmer machen, aber immer nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und über den hinaus haben die keine Kraft, keine Macht. Die können uns nicht retten, vor allem nicht im Angesicht der Ewigkeit, wo wir vor zwei Wochen drüber gesprochen haben. Im Angesicht der Ewigkeit. Wenn unser Leben nämlich über diesen letzten Atemzug hinaus eine Perspektive hat. Da ist es der Reichtum bei Gott, der Bestand hat. Und Jesus benutzt da diese Wendung, reich in Gott sein. Und da möchte ich mit euch nochmal kurz raufschauen, was das eigentlich bedeutet. Wie kann man denn nur reich in Gott sein, wenn wir gehört haben, dass wir immer mit dem, wo wir uns investieren, zeigen, was nah an unserem Herzen ist? Wenn Geld schlechter Gott aber ein gutes Werkzeug ist, weil es Dinge ermöglichen kann, aber nicht das ist, was uns am Ende wirklich das geben kann, wonach wir wahrscheinlich eigentlich suchen. Die Nähe zu Gott, das Nachhausekommen, das bei ihm ankommen, das da zu sein, wo wir wirklich hingehören, weil er uns geschaffen hat. Also was bedeutet es denn nun wirklich reich in Gott zu sein? Und das ist gut, wenn wir nochmal so einen kleinen Perspektivwechsel machen, wie in den letzten beiden Wochen, ja, wo wir gehört haben, dass unsere Perspektive über dieses Leben hinausgeht. Das ist gut. Wenn Dienst vor allem bedeutet, Gott dient uns. Und wenn wir jetzt auf Besitz, auf Geld, auf Reichtum schauen, dann ist der Perspektivwechsel, dass wir aufpassen müssen, dass die Dinge, die wir besitzen, nicht irgendwann uns besitzen. Denn das ist die Gefahr, die entsteht, weil ich mich so dran festhalte, so dran festklammere. Und da schließt sich so ein kleiner Kreis. Ich halte mich so an dem Irdischen fest und verliere die Perspektive Ewigkeit. Ich halte mich so an dem Besitz fest und merke vielleicht gar nicht, wo Gott mir an anderen Punkten dienen möchte. Aber ich suche meine Sicherheit in meinem Geld oder meinem Handy. Wir sind in der Gefahr, dass die Dinge, die wir besitzen, irgendwann uns besitzen. Wie hätte es stattdessen ausgehen können? Ich habe überlegt, was wäre eine gute Antwort dieses Bauern gewesen? Ja, die Scheunen sind voll, ja, die Ernte ist ja da. Und er fährt die ein und packt die weg und sagt dann nicht, wie in unserem Text, oh super, keine Probleme mehr, alles ist sicher, ich kann mich zurücklehnen. Sondern was wäre eine Antwort gewesen, die mehr zeigt, wo sein Herz eigentlich liegt? Er hätte zum Beispiel sagen können, Gott, all das, was ich hier gerade reingefahren habe in meine Scheunen, all das, das gehört dir. All das, was ich eingesammelt habe, gehört dir. Du hast meine Felder wachsen lassen. Zeig du mir, wie ich mit meinem Reichtum ausdrücken kann. Ja? Zeig du mir, Gott, wie ich ausdrücken kann, dass du mein Reichtum bist. Nicht das, was ich gerade eingeschlossen habe, sondern das ist was, was du mir geschenkt hast, Gott. Zeig mir, wie ich damit der Welt zeigen kann, wie offenbar werden kann, dass du mein eigentlicher Schatz bist, dass du der Reichtum in meinem Leben bist. Nicht mein Besitz. Den habe ich, da habe ich genug von. Zeig mir, wie ich damit zeigen kann, den Menschen dort draußen, dass du mein eigentlicher Reichtum bist, dass du der Schatz in meinem Leben bist. Das wäre ein Start von einer Antwort, die besser ist als das, was er in der Bibel gegeben hat. Ihr könnt noch weiter überlegen, ihr könnt auch sowas sagen wie, Gott, ich brauche jetzt gar nicht noch mehr, nicht noch ein größeres Sicherheitsnetz, ich habe ja dich. Ich brauche nicht noch besseres Essen, besseres Trinken, größere Partys. Ich warte auf ein Festmahl im Himmel mit dir. Ich will fröhlich sein, ja? Ich möchte fröhlich sein in diesem Leben, aber doch nicht auf irgendwie selbstverliebten Zusammenkünften mit all den anderen Landwirten in meiner Gegend, die jetzt in Rente sind und es sich gut gehen lassen. Sondern Gott, ich möchte mit den Menschen zusammen sein, mich mit den Menschen freuen, den ich Gutes tun konnte mit dem, was du mir gegeben hast. Die ich beschenken konnte, weil du mich beschenkt hast. Das wäre ein Perspektivwechsel, der gut tut. Ich will mit den Menschen feiern, denen ich mit meiner Großzügigkeit helfen konnte. Ich glaube, das ist der unterliegende Sinn von Reichtum, von Besitz, von dem, was Gott uns gibt, dass wir es nutzen als ein gutes Werkzeug, um damit Möglichkeiten zu schaffen und auf Gott zu verweisen, der es gibt. Und nicht uns eine falsche Sicherheit aufbauen, die uns im Zweifel gar nicht helfen kann, wenn es ganz hart auf hart kommt und um die Ewigkeit geht. Also wenn wir über Überfluss reden, wie in den letzten beiden Wochen, dann ist das nichts Schlechtes, aber die Frage ist, was wir damit machen. Wie nutzen wir das, damit es am Ende nicht heißt, ach guck mal, da ist jemand, der ist sehr reich, das ist ja schön, sondern dass es heißt, da ist jemand, der viel bekommen hat und er nutzt das, sie nutzt das, um auf den zu verweisen, der es gegeben hat, der gesegnet hat. Paulus sagt das im 2. Korintherbrief mit Worten, die ihr vielleicht kennt. Da sagt er in Kapitel 9, jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Merkt ihr das wieder, das Herz? Ja? Weil geben nicht nur aus der Tasche, sondern geben ist aus dem Herzen. Das ist ganz entscheidend, weil das Herz zeigt, was uns wichtig ist. Jeder gebe so viel, er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber, sagt Paulus. Weil wenn wir geben, zeigen wir, was uns wichtig ist. Wenn wir geben, zeigen wir, dass wir selber beschenkte Menschen sind. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Ich habe mir da ein, zwei Ideen überlegt, wie das wirklich praktisch sein kann. Und da, auch wenn das ich überlegt habe, ob ich sagen soll oder nicht, aber ich sage es als Beispiel, ne? Deutsche und über Geld reden, ihr ahnt das vielleicht. Ich habe überlegt, wenn ich jetzt ein Beispiel von jemand anders nehme, denkt ihr entweder, ich habe es erfunden, ja, oder ihr guckt die Person danach komisch an, weil ich über das Geld von jemand anders gesprochen habe. Also rede ich über mein Geld. Was auch komisch ist, ganz tief in meiner Seele gerade. Anni und ich haben irgendwann entschieden, wenn du ahnst es, aber wenn du neu bist, Anni ist meine Frau. Wir haben entschieden, dass wir 10% von allem, was wir kriegen, von allem, was wir verdienen haben, an die Gemeinde geben oder an Gemeinde und Projekte. Das ist ein bisschen aufgeteilt, der größere Teil geht hierhin, ein kleinerer Teil geht an Open Doors und solche Sachen. Und ich sage das nicht, um zu zeigen, guck mal, wie toll, er gibt was, super, nee, sondern geben ist da tatsächlich schon das falsche Wort. Wenn das Alte Testament, da kommt das ja her, dieser Gedanke vom Zehnten geben, ja, davon spricht, dann benutzt es normalerweise nicht das Wort geben, sondern das Wort bringen. Ich gebe nämlich nichts von mir. Ich gebe nicht was mir gehört, sondern ich bringe etwas, was ich geschenkt bekommen habe, zurück. Und ich möchte, dass du das verstehst, das ist ganz wichtig. Ich glaube, und ich habe da viel das über die Jahre auch immer wieder angeschaut, für uns Christen, für Menschen, die unter dem neuen Bund leben, die mit Jesus leben, ist der Zehnte nicht die Pflicht, wie er im Alten Testament ist. Ja? Im Alten Testament hatte der Zehnte die Funktion, dass die Leviten, die kein Land haben, dass die trotzdem versorgt sind. Die haben am Tempel gedient, aber die hatten nichts, was sie selber erwirtschaften konnten. Also haben alle anderen gesagt, wir geben 10% von dem Ersten, was wir kriegen, zurück, damit die was haben. Ja, bringen statt geben, damit die versorgt sind. So ähnlich haben Anni und ich das gemacht und weil ich faul bin, habe ich einen Dauerauftrag gemacht. Da muss ich nicht drüber nachdenken. Ja? Und da ist aber wieder das drin, was Paulus sagt. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Jetzt kommt die Gefahr, ja? Weil wir alle reich sind. Jetzt kommt die Gefahr. Paulus kommt aus dem Judentum. Er kennt das alles. Er könnte durchaus davon ausgehen, gewagter Gedanke, dass man sogar noch mehr gibt als 10. Ja, dass man sogar noch mehr gibt. Ausdruck von Vertrauen statt Angst. Ein Ausdruck von Überfluss statt Knappheit. Das ist ein praktisches Ding, wie man zeigen kann, woran das Herz liegt. Und mein Herz hängt an Gott und hängt an dieser Gemeinde. Und das wird dadurch auf eine Art deutlich. So, jetzt rede ich nicht mehr über meine Finanzen. Komisch genug. Vielleicht hilft es dir aber auch so, um das praktisch werden zu lassen. Das ist ein bisschen wie vor 2 Wochen. Mit dem Blick von dieser Welt und dem, was noch kommt. Sieh doch alles, was wir hier tun, als eine Art Investition in das, was noch kommt. Und das ist jetzt nicht nur Geld, ja? Man kann das auch auf ganz vielen Ebenen betrachten. Man könnte eine halbe Stunde beten, statt eine halbe Stunde Netflix gucken. Man könnte Leuten nicht von einem ganz tollen neuen Produkt erzählen, das man gekriegt hat, sondern von Jesus. Ja? Influencer für Jesus statt für Produkte. Und man könnte, und da sind wir beim Thema, man könnte das Geld statt für noch mehr Kram benutzen, das Geld benutzen, um die Botschaft von Jesus, der für dich und mich in die Welt gekommen ist, noch mehr Menschen bekannt zu machen. Denn das zeigt wieder, worum es eigentlich geht. Das zeigt wieder, woran unser Herz hängt. Das zeigt wieder, wo unsere Seele, unser innerstes Wesen, ja, das diesen unermesslichen Wert hat, den sowieso kein Geld und kein Gold aufwiegen könnte. Ja, du bist viel wertvoller als das, was in deinen Taschen oder auf deinem Konto ist. Aber das zeigt wieder, wo das hingehört. Nämlich zu dem, der dich geschaffen hat. Wenn du das Ganze, was ich gerade erzählt habe, in einem Satz zusammenfassen möchtest, habe ich dir den schon mal aufgeschrieben. Das ist das Fazit, ich habe es nochmal drüber geschrieben. Merk dir diesen Satz. Jetzt denkst du, Mann, warum habe ich denn eben so lange zugehört? Hättest du die Folie nicht am Anfang gezeigt? Merk dir diesen Satz. Denke wie ein Verwalter, nicht wie ein Besitzer. Wir nehmen nichts, ist vielleicht keine Neuigkeit für dich, aber wir nehmen nichts, was wir anfassen können, von dieser Welt mit. Wir nehmen nichts mit, was wir können noch so viel verdienen, wir nehmen nichts mit nach dem letzten Atemzug. Und auch ein persönlicher Gedanke, ich habe, glaube ich, bisher in den letzten 7 Jahren ungefähr 160 Beerdigungen gemacht. Das heißt, ich stehe mit Menschen zusammen, wo gerade jemand gegangen ist. Und ihr glaubt nicht, wie oft es ein Thema ist, Erbe. Es ist so traurig, wie oft ich erlebt habe, dass Menschen sich in diesem Moment, wo sie sich verabschieden, über das streiten, was der zurückgelassen hat. Weil er braucht es nicht mehr, er hat es nicht mehr. Es liegt jetzt auf einem Konto oder im Haus und es wird, ja, das Grab ist noch nicht zu und es wird schon gestritten, was passiert damit jetzt. Das kann so viel auch kaputt machen, weil so viel daran gehängt wird, weil dem so viel Raum gegeben wird. Und der schlauere Weg ist doch, nicht wie ein Besitzer darüber zu denken, sondern wie jemand, der etwas verwaltet. Du und ich, wir verwalten die Zeit, die wir bekommen haben von Gott. Wir verwalten die Kraft und den Dienst, den wir haben. Und wir verwalten auch die Dinge, die wir bekommen. Und wir sind in einer sehr privilegierten Position, weil wir im Jahr 2023 in Westeuropa wohnen. Und damit haben wir eine Aufgabe, auch etwas zu verwalten, was uns, wenn ich meinen letzten Atemzug tue, mir nicht mehr gehört. Das nimmt dann so seine Wege. Aber was könnte ich denn damit tun, während ich noch atme? Was könnte ich denn machen mit dem, was Gott mir anvertraut, als einer, der gut und schlau verwaltet und nicht nur Besitz anhäufen möchte? Sieh das, was du verwaltest, als etwas, mit dem du Einfluss nehmen kannst. Für Gott, für Jesus, für die Botschaft, die er uns als Kirche mitgegeben hat. Denn dann kommt Geld nicht in die Position eines schlechten Gottes, wo es falsch aufgehoben ist, sondern an den Ort, wo es hingehört, nämlich als ein gutes Werkzeug, was etwas ermöglichen kann, was dazu dienen kann, Menschen weiter mit Jesus bekannt zu machen. Im kleineren Teil, der große Teil sind wir. Ja? Wir kaufen keine Menschen für Jesus, aber wir können Geld nutzen, damit Menschen mehr von Jesus hören. Also, wie ein Verwalter denken, nicht wie ein Besitzer. Und dann, Stück für Stück, lernen wir, dass unser wahrer Reichtum bei Gott ist. Dass wir reich in Gott sind. Jetzt schon. Ja? Jetzt schon. Muss es nicht noch werden. Du bist jetzt schon reich in Gott. Weil er dich liebt. Weil er dich beschenkt. Weil er dich geschaffen hat und erlöst hat. Und weil er dich begleitet in diesem Weg des Lebens. Du bist jetzt schon reich in ihm. Und unsere Aufgabe ist es, unsere Verantwortung ist es, das jetzt so zu verwalten, dass es sichtbar ist für die Menschen dort draußen. Amen.